So, jetzt wird hier noch kurz gelüftet. Also wenn es jetzt meine wenigen Haare jetzt hier ein bisschen wild durcheinander gehen, dann liegt es daran. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wir haben ja mit Campus für Christus eine ganz besondere Verbindung hier zu euch als Gemeinde, zu diesen Räumlichkeiten, weil wir mit unserem Berufungskurs ja seit vielen Jahren hier Gast sein dürfen. Momentan leider ja nicht, weil ja alles, wie ihr alle wisst, online stattfindet. Auch wir haben uns darauf eingelassen. Es funktioniert, aber es ist natürlich nicht diese Art von Gemeinschaft, die man in so schönen Räumen haben kann. Und wir hoffen darauf, dass wir bald wieder hier vor Ort sein dürfen. Könnt ihr auch offen lassen. Hören die draußen auch was? Aber wir sind ja auf dem Friedhof. Ja, ihr Lieben, meine erste Frage an euch, mögt ihr Indianerfilme? Also ich weiß gar nicht, ob es dieses Genre noch gibt heutzutage. Aber ich in meiner Jugend, ich hab die alle gesehen. Alle Klassiker. Und natürlich war ich schon irgendwie da auch Fan. Und da gab es bunte Federn und da gab es wilde Kämpfe. Und dann gab es diesen linken Schurken mit dem ganz fiesen Gesicht. Und natürlich dann die Guten, die Helden. Und da war immer totale Action, den ganzen Film über Action, die sind geritten und da und Schießerei und alles. Und in fast jedem Indianerfilm gab es auch den einen ruhigen Moment, die entscheidende Versammlung, wo sich die vielen Parteien gefunden haben. Ihr kennt das sicher, da sitzen die alle im Kreis und dann fährt die Kamera so von Gesicht zu Gesicht, so fieser, böser, guter, weiß man nicht genau, ja. Und man wusste, jetzt passiert hier was Entscheidendes. Wisst ihr noch, wie diese hießen, diese Versammlung? Mir ist auch nicht eingefallen, ich kann es euch gern sagen, ich habe da nachgeschlagen, das sind die sogenannten Powwows, die beratschlagenden Gremien der Indianer, oder wie man heute sagen würde, American Natives. Und da wurde verhandelt und da wurde diskutiert und da durfte jeder so seine Argumente vorbringen. Man warf sich so die verschiedenen Formen des Fehlverhaltens vor oder die fragwürdige Motivation, ja, ihr habt unsere Pferde gestohlen. Ja, aber nur, weil ihr unser Gold genommen habt und weil ihr sowieso uns hier vertreiben wollt. Ah, ich werde nicht eher ruhen, bis der letzte Skalp der Bleichgesichter an meinem Gürtel hängt. Und dann, nachdem alle so ihre Argumente ausgetauscht haben, da erhebt sich der Häuptling, der mit den schönsten Federn. Man weiß, der hat sich alles geduldig angehört und der will jetzt was sagen. Und sofort wird alles still, weil das hat Gewicht. Der hat die Erfahrung. Der hat nachgedacht und der weiß, was richtig ist. Und egal, um was es ging, er hat dann seine Worte immer angefangen mit seinem Namen. Ich, Häuptling, fliegendes Auge, oder wie auch immer der hieß, ich sage, und dann folgen seine kurzen Worte der Weisheit, und am Ende folgt noch der entscheidende Satz, der diese Wichtigkeit nochmal unterstrich, der die Autorität betonte und der jegliche Diskussion eigentlich im Nachhinein verbot. Hau, ich habe gesprochen. So ein Häuptlingswort, das sitzt. Und in ähnlicher Weise sitzt unser Text für heute, der mich so sehr an diese Powwows erinnert hat, eben beim Propheten Jeremia im 9. Kapitel, und ich lese euch den kurz vor nach der Neue Leben-Übersetzung. Und da geht es genauso los. So spricht der Herr. Der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht, und der Reiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde. Denn das gefällt mir. Ich, der Herr, habe gesprochen. Bete. Ja, Gott, wir danken dir für dieses Wort, was du uns gibst, und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist bewirkst, dass wir dieses Wort wirklich richtig verstehen, dass wir erkennen, was du uns damit sagen willst. Lass es fruchtbaren Boden finden in unseren Herzen und sorge du für das Wachstum und schenke, dass das Hören dieses Wortes Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Hau, ich habe gesprochen. Nun ist Jeremia ja kein Häuptling gewesen, sondern nur der Vermittler dieser Botschaft. Er ist Prophet und spricht im Namen, ich sehe immer hier so meinen Zippel, da denke ich immer, ihr guckt da nur auf meinen Kragen. Muss ich das hier mal richten, so. Also er ist der Prophet, er spricht im Namen des allmächtigen Gottes und seine Worte haben natürlich trotzdem Gewicht. Aber was war da los bei den Stämmen der Israeliten, dass es so ein gewaltiges Machtwort brauchte? In diesen zwei Versen offenbart Jeremia die gesamte Situation und die daraus resultierenden Schwierigkeiten. Und er benennt außerdem die Zielpunkte unseres menschlichen Strebens und zeigt auf, welche Gefahren das mit sich bringt. Wir lesen von den menschlichen Sehnsüchten und warum wir so weit davon entfernt sind, diese zu erreichen. Aber von Anfang an, Weisheit, Macht und Reichtum werden hier benannt. Auch Jeremias Welt ist voll von Menschen, die genau diese Dinge zu ihrem Lebensinhalt machen und zum obersten Ziel ihrer Bemühungen. Nun sind Weisheit und Macht und Reichtum ja nun nicht grundlegend schlecht. Nach Weisheit sollen wir uns ausstrecken, das sagt uns die Bibel. Da gibt es sogar ein ganzes Buch in den Apokryphen, das direkt die Weisheit heißt. Und Salomo wird dafür belohnt, dass er das als einzigen Wunsch an Gott hatte, die Weisheit. Und Gott überschüttet ihn damit. Und nicht nur damit, sondern zusätzlich noch mit Macht und Reichtum. Reichtum wird auch in einigen Bibelstellen ganz deutlich als Segen Gottes gedeutet. Und ich als Mitarbeiter im spendenfinanzierten Missionsdienst weiß auch die eine oder andere Sache, wo der Reichtum einiger Leute doch ganz klar zum Segen geworden ist. Und auch das Thema Macht ist nicht nur negativ besetzt, auch dafür sind Menschen berufen, Leiter zu sein, das Sagen zu haben. Meistens ist es dann von Vorteil, wenn es mit den anderen beiden kombiniert wird. Also wo ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass alle drei Ziele leider auch deutliche Gefahren bergen. Sie betreffen meistens das menschliche Miteinander. Sie haben Auswirkungen auf mein Umfeld. Wenn ich mächtig bin, wenn ich reich bin, wenn ich weise Worte von mir gebe, hat das Auswirkungen. Und die negativen Folgen bleiben selten aus. Reichtum des einen hat oft die Armut des anderen zur Folge. Macht in den Händen von Menschen zieht nicht selten Ohnmacht bzw. Unterdrückung nach sich von anderen Menschen. Und sich der Weisheit rühmen, ist an sich schon ein bisschen paradox. Und ein Mensch, der sich so gibt, der neigt zu Arroganz und Überheblichkeit. Also in allen diesen eigentlich erstrebenswerten Fällen gibt es immer eine andere Seite der Medaille. Und wenn man dieses gesamte Kapitel 9 des Jeremia-Buches liest, dann wird deutlich, dass diese Kehrseiten gerade das Volk Israel ganz massiv getroffen haben und dass das ganz böse Auswirkungen hatte. Und Jeremia schaut da drauf und auf gut Deutsch gesagt, er leidet wie ein Hund. Es schmerzt ihn so sehr, diese Menschen zu sehen mit all den Auswirkungen, dass er sich am liebsten in eine Hütte verkriechen will in der Wüste. Aber er bringt es deutlich zum Ausdruck in seiner Beschreibung, was da vor sich geht. Kleiner Auszug gefällig. Sie sind allesamt Ehebrecher und Betrüger. Jeder belügt und betrügt seinen Bruder, wo er nur kann. Eine Gewalttat folgt der nächsten. Einer Gewalttat folgt die nächste, so rum. Und die Lüge bringt neue Lügen hervor. Aber von mir, dem Herrn, wollen sie nichts wissen. Ihre Worte töten wie Giftpfeile, sie geben sich nach außen hin freundlich, planen aber insgeheim schon einen Hinterhalt. So beschreibt das Jeremia. Das, was hier, wenn man ein bisschen abstrakt darauf schaut und ein bisschen Abstand hat, wie die Zutaten für einen spannenden Indianerfilm klingt, ist leider dort aktuelle Realität. Da gibt es aber kein Happy End, wo dann die Helden in den Sonnenuntergang reiten, sondern es ist eben eine abwärtsführende Spirale. Es wird immer schlimmer. Zumindest beschreibt es Jeremia so. Das ist eben die andere Seite der Medaille. Nun ist Jeremia ja immer ganz besonders streng in der Beurteilung des Volkes. Der rechnet da richtig ab in manchen Sätzen. Das ist kaum aushaltbar. Ganz besonders kritisch ist er. Aber die Frage ist, ist das jetzt ein historisches Phänomen? Ist das speziell jetzt auf seine Zeit gemünzt? Sind wir vielleicht in unserer Zeit viel weiter? Und schnell wird klar, wer der Meinung ist, dass wir heutzutage viel besser dastehen, weil sich inzwischen das Gute Menschen durchgesetzt hat, weil wir alle aufgeklärt sind und weil der Humanismus positiv auf das Miteinander wirkt, der hat entweder keinen Internetanschluss oder ist ein hoffnungsloser Romantiker. Andererseits bin ich auch kein Fan von dieser Früher-war-alles-besser-Theorie. Auch das ist meines Erachtens eine verschobene Wahrnehmung. Ich vermute, es hat sich einfach überhaupt nichts geändert. Das Streben nach Macht, nach Reichtum, das Streben nach Weisheit, das sind nach wie vor die obersten Ziele unseres menschlichen Daseins. Und neben all den guten und erfolgreichen Geschichten, die man darüber schreiben kann, können wir auch eben die negativen Aspekte, die Kehrseite, die negativen Auswirkungen in unserer Zeit wahrnehmen. Egal ob Flüchtlingspolitik, ob das Thema Welthandel, Arbeitsrecht oder Klimapolitik. Überall erleben wir, dass das Streben nach Geld und Macht teilweise verheerende Folgen hat. Und jeder meint es besser zu wissen. Und man muss da gar nicht so in die hohe Politik gehen, auch in unserem normalen Arbeitsalltag und selbst auf dem Schulhof kann man das beobachten. Und Jeremia kombiniert dieses Bestreben nach Macht, Reichtum und Weisheit und dass es so tragisch ist mit dieser Sehnsucht nach Ruhm. Dieses Stolzsein auf das, was ich erreicht habe. Und wir Menschen wollen Ruhm. Wir wollen uns einen Namen machen. Das ist irgendwie in uns verankert. Jeder von uns will für irgendwas berühmt sein. Und wenn es mit Macht, Reichtum und Weisheit nicht gelingt, dann suche ich mir irgendeine andere Sache, irgendwas. Muss es doch geben, was mich besonders auszeichnet. Das gibt es die verrücktesten Sachen. Darren Taylor zum Beispiel hält den Rekord im Bauchklatscherspringen. Dafür ist er berühmt, sonst wüsste niemand, wer das ist. Steht im Guinness-Buch der Rekorde aus 11,50 Meter in ein 30 Zentimeter Becken. Oder Rajakant Paichpa, es kann auch völlig anders ausgesprochen sein. Der ist übrigens nur dafür berühmt, dass er die längsten Ohrhaare der Welt hat. Ein Büschel mit 27,9 cm Länge ragt aus seinen Ohren. Das ist total skurril, aber das fällt zumindest auf. Ich will nicht einfach in der Masse untergehen. Irgendwas Besonderes muss doch sein. Irgendwas, worüber ich bekannt bin, was ich mich rühmen kann, ein herausstechendes Attribut, irgendwas, was nur ich kann. eine Gabe oder irgendein Merkmal, was mich hervorhebt. Und danach haben wir Sehnsucht. Einfach diese Sehnsucht aufzufallen, ein Grundmaß an Aufmerksamkeit zu erlangen. Das brauchen wir für unser Ego. Und die Gesellschaft fordert das auch in einem gewissen Maße. Vielleicht hat der eine oder andere am Freitagabend im ZDF den Film gesehen, Make Me Famous, also Mach mich berühmt, ist noch in der Mediathek zu finden, wirklich sehr zu empfehlen. Make Me Famous ist ein spannender und zugleich tragischer Blick in die Welt der, die besagen Z-Promis, ich weiß gar nicht, bei welchen Buchstaben wo man sind, also diese Leute, die da in den drittklassigen Fernsehprogrammen auf und durchgereicht werden. Und da geht es um Billy Farren, der ist für eine Kuppelshow gecastet worden und ist der Star. Der ist gut aussehend, der ist rotzfrech, der ist so ein bisschen verrucht. Und der wird zur Identifikationsfigur für die Generation, für die Jugend, mit Instagram-Kanal, mit Werbevertrag und einem sehr zweifelhaften, aber eben durchaus interesseweckenden Liebesleben. Der wird total gehypt und mit der Zeit vergeht sein Glanz und da hat er Mühe, so den Anforderungen der Fans gerecht zu werden und er bewirbt sich bei einer neuen Agentur, um nochmal durchzustarten. Und diese Agentur serviert ihn gnadenlos ab und verzichtet auf die Zusammenarbeit, weil Billy im Bewerbungsgespräch einfach nichts einfällt, was sein persönliches Alleinstellungsmerkmal ist, was ihn ausmacht. Abserviert, weil zu normal. Zu dieser Sehnsucht, berühmt zu sein, kommt noch diese Gnadenlosigkeit dieser Welt, die dich fallen lässt, wenn du eben nichts vorweisen kannst. Das ist der Fluch von weltlichem Ruhm. Wer sich rühmen will, der soll sich nur wegen einer einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir. Ich bin der Herr. Also wenn du schon Ruhm benötigst, dann doch bitteschön, weil du die richtige Person kennst. Und das ist dieser entscheidende Wegweiser. Und diese Verse, die uns Jeremia hier gibt, die so mit diesen häuptlingsgleichen Ausrufezeichen oder Achtungszeichen, diese Worte haben Kraft. Und das gibt uns Orientierung. Und genauso wie es uns Orientierung gibt, ist es natürlich eine Herausforderung. Was bedeutet das denn, den Herrn zu kennen? Nun, wichtig ist es geht nicht um eine flüchtige Bekanntschaft. Es geht nicht um ein Foto mit einer Berühmtheit, sodass etwas von dessen Licht auch auf mich fällt. Als ich in der Jugend war, da hatten wir immer so einen Mann, der kam ab und zu mal in unsere Gemeinde, der hatte so eine mittelmäßig politische Karriere gemacht. Und der hatte gefühlt immer ein Foto von sich in der Tasche mit dem hohen Politiker. Und mitten im Gespräch griff er dann so in sein Jackett. Ich und Helmut Kohl. Und beim nächsten Mal. Es bin übrigens ich und Yitzhak Rabin. Und so. Das war natürlich beeindruckend, aber eigentlich auch ein bisschen peinlich. Und das ist natürlich auch nicht mit Kennen gemeint. Den Herrn kennen heißt, mit ihm in Beziehung leben. Mit Gott auf Du und Du sein. Ihn teilhaben lassen am eigenen Leben oder vielmehr andersrum, mit meinem eigenen Leben an ihm teilhaben. Seine Maßstäbe anlegen und sich auf die Dinge einlassen, die ihm Freude machen. Und diese sind ja hier klar benannt. Liebe, Recht und Gerechtigkeit. Das gefällt dem Herrn. Das ist sein Wesen. Und das hat Folgen. Gott kennen bzw. erkennen führt nach biblischer Sicht immer auch dazu, dass eben meine Lebensführung immer mehr dem Wesen Gottes entspricht. Gottes Erkenntnis kann nie abstrakt sein, sie kann nie nur objektives Wissen sein über die Welt und über das, was er geschaffen hat und über das, was man Gott nennt. Man kann Gott nicht distanziert wahrnehmen. Gott zu erkennen, führt zu einem verwandelten Herzen. Das führt zu einem Umdenken in unserem ganzen Tun, in unserem Handeln. Und wir gleichen unser Leben an das Wesen Gottes an. Erst wenn ich Gott wirklich kenne, wenn ich mich auf ihn einlasse, kann ich seine Werte richtig einordnen und dann kann ich diese Werte auch zu den Werten meines Lebens machen. Und das hat natürlich unbedingt auch Auswirkungen auf mein Verhältnis zu Weisheit, Macht und Reichtum. Und wenn ich Gott, der liebevoll handelt, mit einbeziehe, wenn ich den, der für Recht und Gerechtigkeit sorge, frage, wie ist es gemeint mit Macht, Reichtum und Weisheit? Dann hat es Auswirkungen und dann kann ich ein gesundes Verhältnis dazu entwickeln und diese Maßstäbe werden Auswirkungen auf mein Leben und mein Umfeld haben. Und wie gelingt mir das nun im Alltag? Für was bist denn du berühmt? Kennt man dich als so harten Hund bei Verhandlungen, der immer noch ein Argument mehr hat und der nicht locker lässt? Hast du recht passable Zahlen bei den Followern auf Instagram oder YouTube? Hast du es vielleicht im Leben geschafft und bist so kurz vor der finanziellen Unabhängigkeit? Bist du gebildet und trägst deinen Doktortitel so wie eine Fahne vor dir her? Da erinnere ich mich bis heute noch an diesen Direktor aus dem Berliner Tierpark, der im DDR-Fernsehen Weisheiten so von sich gab. Keine Ahnung, was der gesagt hat, aber da stand immer auf dem Fernsehbild Professor Dr. Dr. Date. Das hat sich eingebrannt. Ich habe was zu sagen. Ich rühme mich meiner Titel. Wenn ich allerdings darüber nachdenke, wo die Menschen sind, die sich dafür rühmen, dass sie Gott kennen, da muss man schon etwas länger suchen. Gibt es da überhaupt welche? Oder haben die sich versteckt? Menschen, die sich des Herrn rühmen, nimmt man wenig wahr. Und das ist nicht der Grund, dass es da wenige gibt, sondern es ist eine Folge des Ausrichtens auf Gottes Wesen. Eine Folge der Gotteserkenntnis. Weil das Bewusstsein kommt, dass die Ehre und der Ruhm Gott gehören. Wenn ich Gott wirklich kenne und ihn zum Maßstab mache, dann wird mir auch eben bewusst, dass nicht ich es bin, der dafür sorgt, dass Reichtum kommt, der dafür sorgt, dass Macht kommt, sondern dann weiß ich, dass es der liebevolle und gerechte Gott ist und ihm will ich Ehre geben. Der Klassiker, der uns einfällt, wer hat Gott Ehre gegeben oder sich gerühmt, Gott zu kennen, ist Mutter Teresa. Sie war schon sehr berühmt für ihren Dienst und ihr aufopferungsvolles Leben bis hin zum Nobelpreis. Aber das war ja nicht ihr Anliegen, sondern die Welt hat sie da bewundert und ihr Aufmerksamkeit gegeben. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das hatte Timo schon gesagt, das ist die Übersetzung nach Luther. Und diese wichtigen Worte des Jeremia sind seitdem zum Leitfaden für Generationen geworden. Paulus hat sie in seinen Briefen an die Korinther verwendet. Und er hat es dazu gebraucht, um eben die angebliche Weisheit dieser Welt in die Schranken zu weisen, ihr zu begegnen. Diese Weisheit der Welt, für die die Botschaft von Jesus eine Torheit ist. Und er hat damit auch das Machtstreben in den jungen Gemeinden, also die neuen Gemeindeleiter, die Macht an sich gerissen haben, auch das hat er in die Schranken gewiesen oder diese um sich greifende Streben nach irdischem Ruhm. Also auch wir als Christen in unseren Gemeinden brauchen immer wieder diese Korrektur. Und das hat sich auch über die Jahrhunderte immer wieder bewährt. Und es war immer wieder gut, dass Menschen sich darauf besonnen haben, dass Gott die Ehre gehört. Und auch du darfst berühmt sein. Gott will dich berühmt machen. Werde dafür berühmt, dass du ein Nachfolger Jesu bist. Streck dich aus nach ihm. Lerne die Maßstäbe kennen, immer tiefer, immer besser und bleib im Gespräch mit unserem lieben Gott, was das bedeutet. Was es bedeutet, diese Welt liebevoll zu prägen und gerecht zu betrachten. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als diesen liebevollen und gerechten Gott immer wieder um Rat zu fragen, der mich geschaffen hat, der mich und die ganze Welt gemacht hat. Den will ich kennenlernen, noch mehr. Und im Grunde genommen sehnt sich ja die Menschheit nach diesen Werten. Aber Gott stülpt das nicht über, sondern lässt uns die freie Entscheidung und er nutzt eben die deutlichen Wegweiser, wie der Indianerhäuptling beim Powwow. Und sein Wort hat Macht und es ist voller Weisheit. Und es ist immer wieder spannend, ob Menschen sich darauf einlassen. Gott will diese Welt beeinflussen, er will das mit seiner Liebe und mit seiner Gerechtigkeit tun und er will dich dazu gebrauchen. Aber er zwingt dich nicht dazu, sondern er lädt dich ein. Und es geht auch nicht darum, da einen Kippschalter umzulegen, da jetzt plötzlich alles rumzureißen aus lauter Panik, das würde uns überfordern, sondern die Früchte wachsen, es ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Und der Prozess geht damit los, dass ich die Gedanken zulasse über das, was ich gerade tue und es prüfe, ob das in Gottes Sinn ist. Und ich prüfe mein Verhältnis zu Macht, Reichtum und Weisheit und frage Gott danach, bitte ihn konkret um Hilfe und Klarheit. Und dann setze ich das Erkannte um. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen, weil darüber freut sich Gott. Amen.